Paulus, ein Theologe, hat geschrieben, eine Tatsache geschrieben, festgehalten, 2. Korintherbrief, kann man das nachlesen, Kapitel 5, Vers 17. Kennt jemand von euch auswendig? Das sollte man eigentlich auswendig kennen. Oder ich nehme an, jemand von euch wird auswendig wissen, was steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Anfangen tut es, ist jemand, also der Luther hat das so übersetzt. Genau. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und wenn man es von der Grundsprache anschaut, wird dort beim Neues ist geworden, genau von der Linie her das braucht, was ganz am Anfang ist, wo gar nichts ist, und dann steht Gott schuf Himmel und Erde. Also ganz etwas Neues wird dort. Und Paulus erklärt uns, also dann kann man sagen, die ganze Bibel erklärt uns, was ist denn neu? Wir werden, wir Menschen, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, das Kind von Gott, erlöst aus dem Eigentums- und Herrschaftsbereich Satans, versetzt oder innenversetzt in Eigentums- und Herrschaftsbereich Gottes, in die Hand Gottes. Das ist absolut etwas anderes, absolut etwas Neues. Ein Kind von Gott sein. Genau, wer Ja gesagt hat und Amen gesagt hat, der hat das verstanden. Das müssen wir uns immer wieder verinnerlichen. Es ist absolut ganz eine andere Qualität von Leben im Herrschaftsbereich Gottes. Völlig etwas anderes. Stell dir vor, ich komme jetzt noch ein bisschen drauf, aber du bist immer versklavt, immer unterdrückt. Immer ist einer da, der dich kaputt machen will. Wenn du zu einem gehörst, oder was ist der, der immer nur Liebe schenkt, immer nur das Gute, das Beste will, der nur Gutes kennt, nur die Wahrheit für dich will. Also ist absolut etwas anderes. Christian hat es aufgenommen in der Moderation. Ich möchte heute mit euch so ein bisschen nachdenken über die zwei Bereiche, weil die zwei Bereiche bestehen heute in der unsichtbaren Welt immer noch fest. Und wir sind eigentlich mitten drin in dem Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Satan und zwischen Gott. Wir können sagen, zwischen dem Engelsheer von Gott und zwischen dem Dämonenheer von Satan. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, den Gedankengang, was denn da losgeht. Der Christian hat zwei wunderbare Predigten gehalten über den Daniel. Wenn ihr die nachhören könnt, müsst ihr die unbedingt nachhören. Der Daniel war ein Mensch, der hat Einblick gehabt, der von Gott immer wieder mal Einblick geschenkt bekommen in die unsichtbare Welt. Und einmal, da schaut er, hat er den Einblick und dann kommt ein Engelswesen, ein himmlisches Wesen zu ihm und sagt zu ihm: Hab keine Angst, Daniel. Jetzt müsst ihr aufpassen, was da steht. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat Gott dich erhört. Also, wo du betet hast, hat Gott dich schon erhört gehabt. Darum bin ich zu dir gekommen. Also, ich bin zu dir gekommen, um dir das zu sagen. Aber, und jetzt kommt es, aber der Engelsfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Das war also anscheinend ein grosser Kampf da. Der hat ihn können 21 Tage lang aufhalten. Und dann stand, doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelsfürsten. Also da sehen wir, es hat Hierarchie in den Engel her. Einer der höchsten Engelsfürsten, der Michael. Und ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelsfürsten der Perser überlassen. Also da hat es also anscheinend jemanden gegeben, einen Dämon, der dem entgegengestanden ist. Und da hat müssen einen richtig mächtigen, kräftigen Engelsfürst, den Michael, kommen, um dem entgegenzuhalten. Nur schon aus dem, und ich würde empfehlen, lies das Kapitel heute mal, das ist hochinteressant, was da drin steht. Aber nur schon aus dem heraus sehen wir, das ist nicht mit diesen schönen Barockzeiten Fußbäckchen gemalten, schönen, kleinen, dicklichen Engeln. Das sind gewaltige Mächte und Kräfte, die da wirken. Es ist krass, was uns da beschrieben wird. Es herrscht ein Kampf in der unsichtbaren Welt, die uns umgibt. Hey, das wäre schon mal spannend. Weißt du, wenn jetzt einfach wieder der Vorhang aufgeht, wir würden mal einfach reinsehen, was da alles abgeht. Ich bin überzeugt, über Oster ist auch ein Kampf. Da beim Daniel wird vom Engelsfürst über Persien gesprochen, gibt es echt auch einen Engelsfürst über Oster? Oder gibt es einen Engelsfürst über dem Zürcher Oberland? Es gibt solche, die da richtig sich drei ich sage mal, drei versteift und sagen, ja, wir müssen Namen wissen von diesen Engelsfürsten, die herrschen. Und wenn wir die dann haben, die, dann können wir die vertreiben und dann kommt die Erweckung. So weit will ich nicht gehen, dass wir herausfinden müssen, wie die Engelsfürsten da heissen in der unsichtbaren Welt und wir die so bekämpfen müssen. Aber es ist wichtig zu wissen, es tobt ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Gerade jetzt. Dass wir das lernen und verstehen, dass die unsichtbare Welt eine Realität ist, wo ein Kampf tobt, auch um dich und mich. Ich möchte an dieser Stelle kurz eingehen auf Engel. Es ist nämlich gar nicht so unwichtig, über sie Bescheid zu wissen, denn wir haben viel mehr mit ihnen zu tun, wie uns bewusst ist oder manchmal bewusst ist. Ich gehe relativ zackig mal ein paar wichtige Sachen mit euch durch. Engel sind himmlische Wesen, die von Gott geschaffen worden sind, vor der Schöpfung von Himmel und Erde, um ihm zu dienen. Also Dienstwesen von Gott und die Bibel macht klar, ihre Anzahl ist unzählbar. Meistens sind die Engel auch unsichtbar. Wenn Gott uns die Augen öffnet und wir sie sehen können, und vielleicht hat jemand von uns sogar schon mal einen Engel gesehen, dann haben sie oft eine menschliche Gestalt, aber in unfassbarer Schönheit, in einer Herrlichkeit, in einer Gewalt, die meistens uns Menschen Angst macht. Weil etwas von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Kraft und Macht widerspiegelt wird. Ihr Wissen, ihre Macht ist unseren menschlichen Fähigkeiten weit überlegen. Aber sie haben sich ganz Gott unterstellt. Sie leben zu Ehre von Gott. Darum sagt das die Bibel auch, wir sollen nicht zu Engel beten, wir sollen auch nicht Engel anbeten. Das sollen wir Gott schenken, unsere Anbetung. Oder zu Gott beten, zu Jesus beten. Die Engel sind dann die, die den Job ausrichten. Was sind die Aufgaben der Engel? Die Bibel zeigt uns, dass ein grosser Teil der Engel in Gottes Gegenwart ist und ihn anbetet, Tag und Nacht. Sie sind Boten von Gott, um uns zu helfen. Also wenn du Hilfe brauchst an einem bestimmten Punkt, darfst du Gott gut auch bitten, bitte schick mir doch einen Engel. Nicht nur Schutz. Vielleicht hast du ein körperliches Leiden. Bitte schick mir doch einen Engel, der mich massiert. Ja, meinst du, ein Engel kann nicht Physiotherapie machen? Wenn wir Menschen das können, kann ein Engel das sicher auch. Ist uns ja überlegen. Ja, schick mir doch einen Engel, der ein bisschen Physiotherapie macht an mir. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich glaube, wir unterschätzen oft die Macht und die Bedeutung der Engel. Die haben grossen Einfluss auf unser Leben. Klar, wir geben ihnen nicht Ehre. Gott allein gehört ihr. Aber es ist gewaltig, dass du und ich von Engel Gottes umgeben sind und dass die da sind, uns zur Hilfe. Also wir dürfen Gott sehr gut um Hilfe bitten von Engeln. Sehr spannend zu sehen, was die Engel für eine Rolle im Leben von Jesus spielen. Nur schon bei seiner Geburt, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, das ist nicht eine so schöne, harmonische Geschichte. Wenn man dort in die Sprache hineingeht, der Grundsprache, merkt man, das ist eine kämpferische, eine kriegerische Sprache, wird dort angeschlagen. Also dort kommen sehr viele Kämpfe vor, auch Engel. Überhaupt an wichtigen Punkten von seinem Leben, in der Wüste, bei der Versuchung. Gethsemane, ganz am Schluss von seinem Leben. Der Himmelfahrt, Auffahrt, Engel sind gegenwärtig gewesen. Jederzeit sind Engel da gewesen, um Jesus zu helfen. Und sie sind auch für dich und mich, für die Leute der Gemeinde von Jesus ganz wichtig. Hebräer 1,14: Alle Engel sind Wesen der himmlischen Welt, die Gott als Helfer zu denen schickt, die an der kommenden Rettung teilhaben werden. Helfer für dich und mich. Wir brauchen Hilfe und Schutz von Engeln. Unterschätzen wir das nicht. Ich glaube, dass wir eher zu wenig als zu viel von Engeln erwarten. Und ich glaube, wir alle haben keinen blassen Schimmer, wie oft schon Engel uns beschützt haben oder in unseren Familien uns Schutz geschenkt haben. Wir sind umgeben von himmlischen Wesen mit dem Auftrag, uns zu schützen und uns zu helfen. Wenn dieser Schutz wegfällt, hey, dann wird es dramatisch. Dann wird es teuflisch, dann wird es satanisch. Wenn der Schutz von Gott, von seinen Engeln über uns wird wegfallen. Ein gewaltiges Privileg, Gottes Engel auf unserer Seite zu haben. Und jetzt schauen wir mal auf die Gegenseite, das Reich vom Satan. Weil Satan ist ein ehemaliger Engel. In einer ganz hohen Stellung war er. Und er hat gegen Gott rebelliert, er wollte sein wie Gott. Und er hat in seiner Rebellion einen Teil der Engel von Gott. Irgendwo gibt es eine Stelle in der Offenbarung, wo es heisst, ein Drittel, also von dieser unzählbaren Schale, ein Drittel hat er mitreissen gegen die Rebellion gegen Gott. Und darum ist er von Gott verstoßen worden. Die Offenbarung können wir nachlesen, Kapitel 12. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Der Engelsfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück, doch sie verloren den Kampf und wurden aus dem Himmel vertrieben. Der große Drache ist niemand anders als die alte Schlange, die Teufel genannt wird oder Satan oder der, der die ganze Welt verführt. Und er wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Der Fürst der Welt, wie Jesus ihn einmal genannt hat, der bis heute sein Unwesen treibt, sein Name, Widersacher, Feind, Ankläger, Verleumder. Also er ist der Gegenspieler von Gott. Er will sein wie Gott und baut sein Reich als eine Gegenmacht zu Gottes Reich. Sein Ziel ist immer Zerstörung. Er will, was Gott Schönes schenken will, will er einfach, er will Gottes Herrlichkeit will er kaputt machen. Er will all das, was dir und mir Gott schenken möchte, bekämpft er. Er versucht, all das uns immer wieder zu nehmen. Er ist der grosse Lügner, der Miesmacher. Er verdreht alles. Ein Verführer. Und Dämonen sind seine Helfer. Die Engel, die mit ihm zusammen rebelliert haben gegen Gott. Und sein Ziel ist Versklavung. Also dich zu binden, abhängig zu machen, zu zerstören und zu töten. Johannes-Evangelium, interessantes Wort von Jesus, ich möchte ihn zitieren, er sagt dort, der Dieb kommt, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Schafe sind da alle Menschen gemeint eigentlich. Da wird Jesus beschrieben, dass er also uns einfach will ins Verderben stürzen. Und gell, das macht er jetzt nicht so offensichtlich schön, dass wir es alle gerade sofort merken. Der Paulus, kann man schreiben, ist ein Engel vom Licht. Also er verpackt das in wunderbare, schöne Sachen, die uns gelustet und gut findet, die wir gut finden. Nicht, dass wir es erkennen. Und im gleichen Vers, zweiter Teil, sagt Jesus nachher, ich aber bin gekommen, um Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Zoe. Göttliches Leben, ewiges Leben, wunderbares Leben. Was Gott will und uns zuspricht, ist das Gegenteil von dem, was der Satan versucht, in unserem Leben zu bewirken. Jesus ist die Antwort. Jesus hat den endgültigen Sieg über Satans Macht. Johannes kann das schreiben. Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also es ist eins von der Kerngeschäft von Jesus, das Werk vom Teufel zu zerstören. Und was immer auch das Kerngeschäft von Jesus ist, ist auch eine Aufgabe für uns als seine Nachfolger. Das hat immer etwas mit dem zu tun, was unsere Aufgaben sind. Wir als Einzelne, aber gemeinsam als Gemeinde sind dazu berufen, das Werk vom Satan zu zerstören. Da haben wir einen Auftrag dazu. Da haben wir Autorität von Gott geschenkt bekommen. Die Bibel zeigt uns das ganz klar. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist nicht nur die Schuldfrage von unserem Leben gelöst worden, sondern noch viel tiefgreifender ist gesehen. Satan ist entmachtet worden. So können wir lesen, im Kolosserbrief wird das so ausgedrückt. Und die göttlichen Mächte und Gewalten hat er entworfen. Also Jesus Christus hat die entworfen und zeigt, die sind ohnmächtig, die haben keine Chance. Vor aller Welt zur Schau gestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. An dem Punkt können wir uns natürlich schon fragen, wieso? Wieso kann er dann immer noch so viel wirken? Wieso gibt es immer noch Krieg auf dieser Welt? Wieso, was passiert jetzt da gerade im Nahen Osten? Meinen Sie, dort ist nicht der Satan auch am Wirken, wenn Menschen so gegeneinander losgehen? Wenn plötzlich Bomben fliegen? Wieso kann der noch so guseln? Ich habe für mich einmal, das habe ich gehört in einer Predigt gefunden, das finde ich ein gutes Bild, vielleicht hilft es euch auch. Es hat jemand das Beispiel gebracht von der Python-Schlange. Also wenn man so einer 10 Meter langen Riesenschlange den Kopf zertrümmert, und im 1. Mose Kapitel 3 wird beschrieben, dass Christus den Kopf von der Schlange zertreten hat, und dann heisst es nachher, sie sticht dann aber noch im Fersen. Also vielleicht kann man es so dann sagen, eine Python-Schlange ist, nachdem er ihr den Kopf zertrümmert hat, noch 20 Stunden lang fähig, einen Menschen zu erwürgen oder ihre Beute zu töten. Auch wenn sie tot ist, der Kopf zertrümmert ist, hat die noch, also darfst du 20 Stunden lang nicht in die Nähe von dieser kommen. Die ist immer noch in der Lage, dich zu erdrücken. Vielleicht hilft dir das Bild auch. Also das ist das Bild dafür, der Teufel kann, obwohl er der besiegte Feind ist und der Kopf zertreten ist von dieser Schlange, kann er immer noch unheimliche Sachen tun. Er ist ein besiegter Feind, aber immer noch der Fürst von dieser Welt. Er weiß ganz genau, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Er weiß, sein Stündchen hat geschlagen, es läuft ab. Und er schreibt Johannes in der Offenbarung, der Teufel rast vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Also die Bibel redet davon, sein Stündchen hat geschlagen, respektive die endgültige Vernichtung, die kommt. Der Paulus drückt es mal so aus. Jesus wird mit dem Hauch von seinem Mund ihn vernichten. Und weg ist er. So sind die Kräfteverhältnisse, so müssen wir es uns vorstellen. Aber, und so schreibt es der Petrus auch aus eigener Erfahrung, wo ganz genau eins um den Kampf, der da tobt. Wir sind noch mit drin und so schreibt er, wer weiß, was voran steht? Vor 1. Petrus, also es steht im Vers 8, das ist der Vers 9. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen möge. Und dann steht, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch in euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Also der Petrus, dem ist sich bewusst, er schreibt auch von Leiden. Der Kampf bedeutet auch Leiden. Ja, der Kampf, wo du und ich drinstehen, bedeutet oftmals einmal Leiden. Aber jetzt kommt das entscheidend Wichtige. Die Bibel zeigt uns das ganz klar, dass der Kampf zwischen Licht und Finsternis, der für uns einmal Leiden kann bedeuten, dass wir eine Stellung dort drin haben, wo wir uns immer wieder unbedingt verinnerlichen müssen. Also unsere Identität in Jesus Christus ist weit überlegen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder wie zu eigen machen. Also wenn du jetzt nach dieser Predigt teilst und sagst, der Röni hat uns also heute Morgen einen rechten Schrecken eingejagt, dann verstehst du den letzten Teil, den ich jetzt halte von dieser Predigt noch nicht. Dann musst du unbedingt den dir verinnerlichen. Wir sind geschützt in Gottes Hand. Auch wenn wir von Leiden nicht verschont bleiben. Als Christen gehören wir zu Gott, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. Und im Römerbrief, Paulus auch aufnimmt, nichts, weder höchst noch tiefst, Dämonengewalten können uns aus der Hand reissen von Gott. Und Jesus selber sagt ja, nichts und niemand kann euch aus der Hand vom Vater und vom Sohn reissen. Nicht die Macht von der Finsternis, niemand. Der Paulus weiss natürlich auch um den Kampf. Aber der sagt, hey, ihr seid ausgerüstet. Der betont das im Epheserbrief. Im Kapitel 1 zählt er mal auf, was wir alles geschenkt bekommen haben und sagt, wir sind gesegnet mit dem Segen vom Himmel. Söhne und Töchter vom lebendigen Gott, rein von Gott, Weisheit und Einsicht, seine Herrschaft dürfen wir erleben und ausbreiten, Gottes Erbe. Wir gehören zu Gott, wir haben den Heiligen Geist. Und dann im Kapitel 6 kommt er und sagt, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken so seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Das finde ich ganz gute Übersetzung. Das ist nach Genfer Übersetzung. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Also ist alles parat. Anlegen müssen wir sie. Wir sind da herausgefordert. Er greift all seine Waffen. Damit werden wir in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geister in der unsichtbaren Welt. So geht das dort weiter. Also die Worte fordern uns eigentlich aus, ein Bewusstsein von dem zu haben, wer wir sind, was für eine Stellung wir haben in der übernatürlichen, unsichtbaren Welt. Jesus schenkt dir und mir alles, was wir brauchen, um ausgerüstet zu sein für einen siegreichen Kampf. Also der Sieg ist schon klar. Absolut klar. Der Ausgang ist absolut klar. Und manchmal kann es schon sein, dass es einem ein bisschen mulmig wird und wir kommen ein bisschen Angst über. Und dort sagt die Bibel, das Wort von Gott, das ja wir können am Teufel so entgegenheben. Jesus hat bei den Versuchungen auch das Wort von Gott am Teufel entgegengegeben. Also können wir es am Teufel auch, das Wort von Gott sind eigentlich die Kraft und Macht, die wir dem Teufel entgegenheben können. Die sagt, dass der Teufel keine Chance hat. Weil, leset mal da, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann wird er vor euch fliehen. Wer muss fliehen? Was sagt der Text, wer fliehen muss? Irgendjemand muss fliehen. Wir dürfen mutig entgegentreten und den Sieg von Jesus in Anspruch nehmen. Und erleben, der Feind muss fliehen. Ich bin immer im Team mit Gott Vater, mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist und all seinen Engeln, wo zwei Drittel, also das heisst, viel mehr sind, weder der Teufel und seine Dämonen. Wenn wir uns Gott unterordnen, wenn wir in seiner Nähe bleiben, wir Gemeinschaft mit ihm leben, dann muss der Teufel abhauen, dann muss er fliehen. Dann kommt er es mit der Angst zu tun über. Also du und ich, wir sind nicht die letzten Loser. Nein, wir sind bevollmächtigt. Wir können uns der Macht Satans widersetzen. Dafür sind wir von Gott ausgerüstet. Jesus versichert uns das. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu trennen, die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er wird euch nicht das Geringste antun können. Wisst ihr, dass Jesus natürlich sagt, über das freut euch nicht über das, sondern freut euch darüber, dass ihr ewig mit mir zusammen sein könnt, im Buch vom Leben geschrieben sind. Aber wichtig ist jetzt an diesem Punkt die Stellung, die wir haben. Er wird euch nicht das Geringste antun können. Wir dürfen der Gewalt, der Macht vom Satan im Namen von Jesus entgegentreten und sie brechen. Die Bibel macht es deutlich. Als Kind von Gott sind wir immer auf der Seite vom Sieger. Jedes Kind von Gott kann Sieg erringen über alles, was sich Gott widersetzt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt und der Satan überwunden hat. Das ist die Grundlage, auf der stehen wir. Also wir sind Teil von dem Sieg, den Jesus Christus für uns am Kreuz errungen hat. Und wo er gerufen hat, es ist vollbracht, ist das klar gewesen. Absolut klar gewesen. Nicht, es wird einmal vollbracht werden. Es ist vollbracht. Der Sieg ist klar. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte kurz zusammenfassen. Ja, es ist angebracht, Respekt zu haben vor der Macht Satans. Aber es ist nicht angebracht, Angst zu haben. Angst macht dumm. So sagt man es. Es ist nicht angebracht, Angst zu haben. Denn auf unserer Seite steht das Heer vom himmlischen Vater, von seinem Sohn und von Jesus Christus. Wir sind autorisiert vom Himmel. Und mit dieser Macht dürfen wir entgegentreten. Im Vertrauen auf Gottes Wort. Hinter uns steht der ganze himmlische Staat, die ganze himmlische Armee. Ich möchte kurz, vielleicht ganz kurz noch zum Schluss, was meine ich denn mit Respekt, aber nicht Angst haben? Persönlich erleben es mir immer wieder, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, wir machen einen Alpha-Life-Kurs. Also wir tun etwas, vielleicht einen Schritt raus, um anderen Menschen Jesus lieb zu machen. Dann erleben wir immer wieder, dass dort wirklich auch eine Gegenmacht kommt, Angriff kommt, dass teilweise Sachen passieren, die einfach unerklärlich sind, wo man merkt, da steht uns der Teufel und seine Dämonen entgegen. Und wir versuchen ja immer wieder, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und immer wieder haben wir es mit so Angriff zu tun. Jetzt wäre das falsche Angst, wäre, zu sagen, okay, wir gehen auf. Der Teufel hat so eine Macht, der kann uns, der macht uns, also der schließt uns am Schluss. Nein, wir hören auf, mit anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Wir machen keinen Alpha-Life-Kurs mehr. Nein, der Teufel hat eine grosse Macht. Nein, dann macht er uns. Steht ihr? Aber Respekt so heisst, ich bete, ich weiss, da kommt der Gegending. Vater, wir brauchen deinen Schutz, wir brauchen deine Engel. Und immer wieder ihm das zu sagen. Hilf uns, gib uns Kraft, dem entgegenzutreten. Aber wir evangelisieren weiter. Wir haben nicht Angst, wir haben Respekt davon. Wir beten, aber wir evangelisieren weiter. Ephesus wäre so ganz interessant, wo der Brief ja geschrieben worden ist, auch Korintherbrief, also dort war der Paulus längere Zeit gewesen. Dort weiss man, ist der Tempel von Artemis gewesen. Ich glaube, es ist eins von den sieben Weltwunder sogar. Also ist auf jeden Fall ein riesen Tempel und in dieser Stadt, weiss man, ist Magie gewesen. Also hätten die Epheser-Christen eigentlich gescheiter ihre Gemeinde noch jemand anders verleiht, oder? Es wäre ja gescheiter gewesen, hätte es vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gehabt. Das wäre Angst gewesen. Die haben gewusst, wir sind Sieger. Die sind mitten, ich sage mal, im Vorhof von der Hölle gewesen mit ihrer Gemeinde und haben dort evangelisiert. Die haben sicher viel gerungen, viel gebetet, viel gekämpft, vielleicht auch viel Leiden erlitten. Aber nicht Angst gehabt, nicht aufgeben, nicht fort in eine andere Stadt, wo es angenehmer ist. Also ich hoffe, ich kann mit diesen zwei Beispielen zeigen, was heisst Respekt zu haben. Wir haben Respekt, aber wir haben keine Angst. Der Sieg ist uns. Ich würde gerne beten. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir geschützt sind, unter deinem Schutz sind, geborgen leben dürfen, auch wenn es ein Kampf ist. Und der Kampf manchmal viel Kraft fordert, manchmal auch Leiden bedeutet. Aber wir wissen, du bist Sieger. Und wir dürfen als Berufene und von Jesus autorisierte Satan mutig entgegentreten. Wir dürfen als Gemeinde Satan mutig entgegentreten. Wir müssen nicht klein beigeben, weil du gesiegt hast am Kreuz, Herr Jesus. Dass Satan dich bezwungen hast und deinen Sieg dürfen wir in Anspruch nehmen. Es ist auch unser Sieg. Hilf uns, dass wir mutig den Kampf kämpfen. Du hast uns bestimmt, deine Macht und Herrlichkeit, deinen Sieg aufzurichten, da in Ostern, Zürich, Oberland, in der Umgebung, wo wir wohnen. Lass uns doch deinen Sieg noch viel mehr leben. Ich bitte, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig gross seine Kraft ist, mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Amen.